Frische Luft, klares Wasser, fruchtbarer Boden und jede Menge Grün. All das bietet uns die Natur. Wir nutzen diese Ressourcen und bezahlen dafür nichts, zumindest kein Geld. Deshalb kommt es zur Umweltzerstörung mit katastrophalen Folgen. Wir müssen Ökosysteme schützen und wieder aufbauen. Aber oft geschieht das noch immer nicht, trotz des Pariser Klimaabkommens, des European Green Deals und anderer politischer Vereinbarungen. So wie sich Unternehmen um Produktionsfaktoren wie Boden oder Gebäude kümmern müssen, müssten sie sich auch um die Natur kümmern. Könnte die Metapher des Naturkapitals ein Ansatz sein, damit Firmen Natur schützen? Könnte eine Inwertsetzung oder gar Bepreisung von Ökosystemleistungen für den Verbrauch von Naturkapital ein Hebel sein für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen? Oder sind solche Überlegungen eher kontraproduktiv? Das waren die Themen der Jahrestagung des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung im Oktober 2024. Und darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo.
Böll Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Anfang November 2024 ging die Weltnaturkonferenz COP16 im kolumbianischen Cali mit wichtigen Beschlüssen zu Ende. Unter anderem sollen Pharma- und Kosmetikunternehmen die genetische Daten von Pflanzen und Tieren aus Entwicklungsländern nutzen, künftig 0,1% ihres Umsatzes oder 1% ihres Gewinns in einen Fonds einzahlen. Das Geld soll dann den Ländern und Bevölkerungsgruppen zugutekommen, die diese Pflanzen und Tierarten über Jahrhunderte erhalten haben. Dieses Beispiel zeigt, wie die Wirtschaft von der Natur profitiert. Die Landwirtschaft profitiert von fruchtbaren Böden, die Holzwirtschaft von nachwachsenden Bäumen. Die Fischerei profitiert von sauberem Meer und Süßwasser. Allerdings haben wir Menschen die Ressourcen der Natur überstrapaziert. Durch Überfischung, Monokulturen und Abholzung. Das Ergebnis? Pro Tag werden 150 Arten vernichtet. Und damit die Biodiversität gefährdet. Und das wiederum gefährdet den ganzen Planeten. Die Biologin Frauke Fischer macht das an einem Beispiel deutlich.
Die Bedeutung von Artenvielfalt kann man sich gut an diesem sogenannten Nietenmodell der Artenvielfalt vergegenwärtigen. Wir machen jetzt mal ein Gedankenexperiment. Sie fliegen nachher von Berlin nach New York, haben so einen schönen Platz am Fenster und gucken sich diese Tragflächen an. Dann fliegt mal eine Niete raus. Naja, so what? Mache ich mal ein schönes Foto, fliegt noch eine Niete raus. Die Jüngeren machen schnell ein TikTok-Video, fliegt noch eine Niete raus. Überlegen Sie schon, ob Sie Ihre lieben Daheimgebliebenen noch mal sehen werden, und zwar mit Recht. Denn irgendwann ist es ja die eine Niete zu viel. Das ganze System wird instabil und kollabiert. In dem Fall stürzt das Flugzeug ab. Das ist nicht, weil die letzte Niete wichtiger war als die erste, sondern weil es eben einfach die eine Niete zu viel war. Und so müssen wir uns Artenvielfalt vorstellen.
Besonders gefährlich macht die Zerstörung von Arten unser Unwissen darüber, wie viele es überhaupt gibt. Eines ist klar, es ist höchste Zeit, dass die Wirtschaft verstärkt in den Erhalt und den Aufbau der Biodiversität investiert. Denn nur wenn es Biodiversität gibt, gibt es Ökosysteme und Ökosystemleistungen.
Diese Ökosystemleistungen sind definiert als Leistungen, die die Natur für Menschen erbringt. Also eine rein anthropozentrische Sicht der Dinge. Die kann man in vier große Gruppen einteilen. In Versorgungsleistungen, Dinge, die wir direkt aus der Natur übernehmen. Da sind wir übrigens gleich bei der Industrie. Denn man sieht, einer davon ist die Bereitstellung von Süßwasser. Es gibt überhaupt keinen industriellen Prozess, der ohne frisches Wasser ablaufen könnte. Und damit sieht man schon, dass es auch kein Unternehmen gibt, was ohne Ökosystemleistung auskommt.
Weitere Ökosystemleistungen sind die Regulierungsleistungen, zum Beispiel Regulierung des Klimas oder Vermeidung von Erosion. Außerdem Basisleistungen wie die Bereitstellung fruchtbarer Böden und die kulturelle Leistung, dass die Natur dem Menschen zur Erholung dient. Um deutlich zu machen, welchen Wert Ökosystemleistungen haben, haben WissenschaftlerInnen ausgerechnet, wie viel es kosten würde, wenn Menschen und/oder Technik diese Tätigkeiten übernehmen würden. Der Umweltökonom Robert Costanza veröffentlichte zusammen mit anderen Autoren 1997 die Studie The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital in der Fachzeitschrift Nature. Auf diese bezieht sich Frauke Fischer.
Wenn wir jetzt zu dem monetären Wert kommen, dann hat man das erst zweimal für die gesamte Welt ausgerechnet. Das letzte Mal für das Jahr 2011. Und in dem Jahr war das weltweite Bruttosozialprodukt 73 Billionen Dollar. Der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung in dem Jahr ungefähr 145 Billionen Dollar. Man kann wohl für alle Jahre sagen, der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung übersteigt immer den Wert des GDP, des Bruttosozialprodukts, um den Faktor 2.
Durch die Zerstörung von Biodiversität verringern wir auch das Kapital der Natur. Der Ansatz Naturkapital will den verschiedenen Ökosystemleistungen Werte beimessen, die dann in wirtschaftliche Entscheidungen einfließen sollen. In den meisten Fällen kommt dabei heraus, dass es wirtschaftlicher ist, Ökosysteme zu erhalten, als sie zu reparieren oder ihre Leistungen durch Technik zu ersetzen. Die Unternehmerin Sonja Stuchtei findet die Idee von Naturkapital in Ergänzung zu Human- und Sozialkapital richtig und wichtig.
Wir leben in einem System und das ist über Jahrtausende entstanden als Austauschsystem, damit wir unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen gegeneinander tauschen können, miteinander in ein Wirtschaftssystem ausgleichen können. Dazu haben wir Geld benutzt und diese monetäre Bewertung ist für uns die Übersetzung von Wert. Und wenn wir das nicht bei Naturkapital machen, lassen wir den Wert in allen Berechnungen außen vor. Und wenn wir etwas außen vor lassen, wird es null.
Die Bierbrauerei Neumarkter Lamsbräu tut einiges, um einen ihrer wichtigsten Rohstoffe, nämlich das Wasser, zu schützen. Um die Belastung durch Pestizide aus der Landwirtschaft zu vermindern, kooperiert das Unternehmen mit 180 Biobäuerinnen und Bauern. Diese liefern der Brauerei ihre Rohstoffe. Der Inhaber und Geschäftsführer Johannes Ernstberger.
Und mit diesen widmen wir uns sehr, sehr intensiv dem Naturkapital Boden und der Bewirtschaftung dieses Bodens. Sprich, wir versuchen Wissen zu vermitteln an die Landwirte, wie sie Humus aufbauend oder Humus erhaltend wirtschaften können. Wir machen gemeinsame Projekte, wo wir den Humusaufbau durch bestimmte Maßnahmen auch tatsächlich nachweisen und messen. Es gibt keinen Humusaufbau und keinen Klimaschutz ohne Biodiversität. Und dementsprechend ist auch Biodiversität ein ganz, ganz wesentlicher Handlungsfaktor für uns.
Die Brauerei unterstützt nach eigenen Angaben die Biobauern mit individuellen Naturschutzplänen, die sie auf ihren Höfen umsetzen können. Daraus sei beispielsweise ein Acker-Wildkraut-Projekt entstanden. Höfe können hier Wildkräuter, die auf der roten Liste bedrohter Pflanzenarten stehen, ausbringen und so zur Biodiversität auf ihren Ackern beitragen. Johannes Ernstberger versucht, die Vorteile der ökologischen Landwirtschaft in Zahlen auszudrücken.
Unsere Landwirte bewirtschaften insgesamt 75 Millionen Quadratmeter. Und durch die Art und Weise der ökologischen Bewirtschaftung wird zum einen natürlich das Wasser dem Boden zugeführt und zum anderen in einer Qualität, die von Pestiziden und Co. geschützt ist. Und so entstehen pro Jahr, das jetzt bezogen auf das letzte Jahr, rund bei uns in der Region rund 13,5 Millionen Kubikmeter sauberes Wasser, das wiederum der Gesellschaft in der gesamten Region zur Verfügung gestellt wird. Und jetzt kommen wir zum Wirtschaftsfaktor. Wenn dieses Wasser chemisch aufbereitet werden müsste, was ja der Normalfall ist durch die Stadtwerke, die dann Nitrat entfernen durch diverse, ich glaube es gibt insgesamt 73 oder mehr, chemische oder physikalische Verfahren, Wasser aufzubereiten, dann würde das bedeuten, 8,77 Millionen Euro investieren zu müssen. Und dieses Geld bleibt der Gesellschaft im Landkreis Neumarkt erspart.
In der Landwirtschaft hat der Ansatz des Naturkapitals auf eine eigene Art bereits verfangen. Die Erhaltung und Regeneration der Natur, um sie auch weiterhin nutzen zu können, ist Kern der ökologischen Landwirtschaft. Seit einiger Zeit geht auch der Begriff der regenerativen Landwirtschaft um. Verschiedene Organisationen und Initiativen versuchen, Ökosystemleistungen wie nachwachsende Rohstoffe, Böden, Wasser und Biodiversität sichtbar zu machen. Wir haben sie in den Shownotes verlinkt. Allerdings gibt es auch Kritik. Die Biologin Jutta Kill vertritt die Meinung, dass der Ansatz von Naturkapital die weitere Zerstörung von Natur erleichtert und nicht primär den Schutz von Natur befördert.
So ist Natur viel zu einzigartig, als dass sie sich in ihrer Gesamtheit ökonomisch erfassen ließe. Das bedeutet dann aber auch, dass ökonomische Bewertung von Natur kleinrechnet, weil eben immer nur ein ganz ausgewählter, sehr kleiner Teil der Funktionen, die Natur erfüllt, ökonomisch erfasst werden. Es werden also immer nur solche Funktionen von Natur erfasst, die auch methodisch fassbar und messbar sind.
Damit würden eine ganze Reihe von zentralen Funktionen von Natur, vieles von dem, was Natur ausmacht als Ganzes, was einen Lebensraum ausmacht, von vornherein aus der Berechnung herausfallen. Außerdem ergebe sich der Wert von Natur nicht allein aus dem Nutzen für den Menschen. Die Bemessung und Bewertung sind schwierig. Im Gegensatz zum Klimaschutz und zum CO2-Preis gibt es für dieses System noch keine Währung. Und die Gefahr ist real, dass eine Bewertung und Bepreisung zu Ausbeutung führt. Das sehe man an den gut dokumentierten negativen Auswirkungen des Konzepts von Naturkapital in der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen, sagt Jutta Kill.
In Bezug auf Kompensation von Treibhausgasemissionen gibt es eine ganze Reihe Studien, die in den letzten Jahren gezeigt haben, dass millionenfach Gutschriften, Kompensationsgutschriften gehandelt wurden, obwohl die Gutschrift gar nicht auf einer zusätzlichen Emissionsminderung reduzierte und damit reale klimaschädigende Emissionen durch Phantomgutschriften, durch Phantomeinsparungen eben nicht ausgeglichen wurden in der Realität. Auf dem Papier aber die Verursacher von klimaschädigenden Treibhausgasen damit werben konnten, ihren Klimaschaden vermeintlich ausgeglichen zu haben.
Besonders kritisch, durch den sogenannten Clean Development Mechanismus konnten Unternehmen, die in Industrieländern einer gesetzlichen Begrenzung ihrer Treibhausgasemissionen unterlagen, Gutschriften im globalen Süden kaufen, die auf ihre Emissionen angerechnet wurden. Etwa 50-70% der Gutschriften beruhten nicht auf zusätzlichen Reduzierungen im globalen Süden. Als anderes Beispiel nennt Jutta Kill Kompensationen für die Zerstörung von Biodiversität. Das Erdölunternehmen Total durfte eine Pipeline durch das Welterbegebiet Albertgraben in Ostafrika bauen, weil es versprochen hatte, die Zerstörung von Biodiversität an anderer Stelle auszugleichen. Die Biologin meint, das sei gar nicht möglich, weil Natur viel zu komplex sei, als dass man sie adäquat ersetzen könne.
Das Beispiel zeigt auch, wie Kompensation Naturzerstörung erlaubt, statt Natur zu schützen. Denn der Albertgraben als Naturerbegebiet war geschützt. Der Schutzstatus wurde aufgehoben durch das Instrument der Kompensation. Ein Instrument, was auf dem Ansatz Naturkapital basiert. Ohne den Ansatz Naturkapital und die Umsetzung des Ansatzes in Form von Kompensation wäre es sehr viel schwieriger gewesen, für das Ölunternehmen hier die Genehmigung für die Zerstörung und durch den Bau von Erdöl- und Erdgaspipelines durch das Naturerbegebiet Albertgraben zu erhalten.
Welche Zukunft hat also der Ansatz des Naturkapitals in der Wirtschaftspolitik? Paolo Krischak ist Senior Advisor Sustainable Finance bei der Deutschen Bundesbank, wo er sich derzeit auf naturbezogene Finanzrisiken konzentriert. Er meint, der Ansatz muss die Wirtschaft interessieren, weil mit Natur- und Biodiversitätsverlust wirtschaftliche und finanzielle Risiken einhergehen.
Wichtig ist mir aber auch zu betonen, dass wir hier nicht nur über zukünftige Risiken sprechen. Schon jetzt haben diese ökologischen Krisen gesamtwirtschaftliche Kosten. Zum Beispiel entstehen in der EU allein durch Bodendegradation Kosten von jährlich 50 Milliarden Euro. Oder weltweit verursachen invasive Arten Kosten von 400 Milliarden Euro. Deshalb sind die Zentralbanken im NGFS der Auffassung, dass durch naturbedingte Risiken enorme makroökonomische Auswirkungen entstehen können. Und wenn wir diese Auswirkungen ignorieren, kann das eine Quelle von Risiken sein für individuelle Finanzinstitute, aber auch für das Finanzsystem insgesamt. Und dementsprechend ist es unsere Aufgabe als Zentralbank und als Zentralbanken weltweit, diese Risiken zu analysieren, zu verstehen und dann entsprechend auch zu adressieren.
Das NGFS, das Paolo Krischak eben nannte, ist das Network for Greening the Financial System. Das ist ein Netzwerk von Zentralbanken und Finanzmarktaufsichtsbehörden. Sie wollen Ansichten und Best Practices austauschen. Außerdem das Risikomanagement im Finanzsektor zu Umweltrisiken und Auswirkungen der globalen Erwärmung weiterentwickeln, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Der Ansatz Naturkapital und Ökosystemleistung spielt hier eine große Rolle. Und es gibt die Nachhaltigkeitsberichterstattung der EU. Roland Zieschank vom Institut für Zukunftsforschung und Technologiebewertung IZT betont die Bedeutung der gemeinsamen Standards, die durch die ab diesem Jahr anzuwendende EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung eingeführt werden.
Das heißt, die Chancen steigen, dass alle Unternehmen quasi jetzt auch in Europa ähnliche Bedingungen haben. Es gibt ja gerade viel Widerstand gegen diese Direktive. In Deutschland wird verzögert im Justizministerium. Manche wollen sie gar nicht haben, aber Unternehmen haben schon früh gesagt, es wäre ja gut, wenn wir alle dieselben Rahmenbedingungen haben, unter denen wir eigentlich wirtschaften.
Außerdem hat auf nationaler Ebene das Statistische Bundesamt mit einer eigenen Abteilung einen Ökosystematlas entwickelt. Der beschreibt etwa 70 wichtige Ökosystemtypen in ganz Deutschland. Als nächstes soll eine Qualitätsbewertung stattfinden, so Roland Zieschank.
Das heißt, wir haben sowohl auf der nationalen Ebene jetzt eine Tendenz mit diesem Ecosystem Accounting für ganz Deutschland, eine Einschätzung zu geben zur Qualität von Ökosystemen und in der zweiten Stufe, und das wird spannend, weil bisher durfte das Statistische Bundesamt sowas nicht machen, auch eine Bewertung im Sinne von Ökosystemleistungen. Also welche Ökosystemleistungen sind mit diesen Ökosystemen denn eben verbunden? Und das kann man auch verstehen als eben einen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand.
Ob und wie der Wert von Ökosystemleistungen in die Wirtschaftspolitik einfließen wird, ist also noch nicht ganz klar. Deutlich wurde aber, dass es Stimmen dafür und dagegen gibt. In der Wirtschaftslogik steht eine Leistung, die nicht bewertet wird, mit einer Null in der Bilanz. Das können wir uns angesichts der Erderwärmung und Ressourcenknappheit nicht mehr leisten. Andererseits kann eine Bewertung und Bepreisung von Naturkapital zu Ausnutzung führen. Deutlich wurde das am Beispiel von Kompensationsleistungen. Außerdem richtet sich der Ansatz des Naturkapitals immer auf den Nutzen der Natur für den Menschen und wird so wahrscheinlich nie ohne blinde Flecken auskommen. Das war eine Böll-Fokus-Folge zum Thema Wirtschaftsfaktor Naturkapital. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Ich bin Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.